über zwei außergewöhnliche Frauen, über Elisabeth und Maria, lernen durften, hören wir heute die Geschichte von einem außergewöhnlichen Mann, von Zacharias. Ich nenne ihn außergewöhnlich, aber eigentlich begann seine Geschichte ja unrühmlich. Wir treffen ihn zum ersten Mal im Tempel von Jerusalem. Er ist Priester, er verübt dort seinen Beruf und er dient. Und das ist ein singuläres Ereignis in seinem Leben, Gott im Tempel selbst. Er darf Gebete für das Volk Israel bringen. Und er begegnet bei diesem ohnehin schon einzigartigen Ereignis einem Engel, begegnet Gabriel. Und Gabriel sagt zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Siehe, dein Flehen ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Ein Lebenstraum, ein großer Wunsch wird wahr, aber er glaubt dem Engel nicht. Und als Konsequenz ist er stumm. Und ich denke, der Eindruck wird erweckt, dass es eine Strafe wäre, aber ich glaube, es war keine Strafe. Auf jeden Fall beginnen nun 10 Monate Stille und versuchen wir uns bitte wieder in diesen Mann im ersten Jahrhundert nach Christus hineinzuversetzen. 10 Jahre, kann das jetzt nicht kopieren, ich muss ja reden, aber er war Priester. Das kam ja einem Berufsverbot gleich. Er konnte seinen Dienst nicht mehr ausüben. Er war zwar am Samstag in der Synagoge, er sprach aber nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie ihn in die Frühpension geschickt haben, er war ja schon alt. Habe mich gefragt, was ihr mit mir machen würdet, wenn ich 10 Monate schweigen müsste. Es war sicher keine aktive Zeit, sondern eine kontemplative Zeit. Eine Zeit des Nachdenkens. Und ich denke, Zacharias hat mindestens über folgende 3 Dinge ausführlich, ausgiebig nachgedacht. Erstens natürlich über die Worte des Engels, die Worte Gabriels über seinen Sohn. Und ich möchte sie nicht in Gänze wiederholen, aber nur 3 Dinge sagen. Der Engel Gabriel sagte über Johannes, dass er von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt sein wird. Was bedeutet das? Da kann man schon mal länger drüber nachdenken. Er sagte auch, dass dieser Sohn viele Söhne Israels zum Herrn bekehren wird. Dass er viele Menschen zu Gott führen wird. Also ein Traum pur für einen Priester. Und dann sagt er etwas ganz Verblüffendes, dass er, also der Sohn Johannes, vor Gott hergehen würde. Was bedeutet es, vor Gott herzugehen? Und so sind 6 Monate vergangen, er hat nachgedacht über diese Dinge. Und dann kommt ein sehr überraschender Besuch. Maria kommt zu Besuch. Und damals hatten die ja große Familien. Ich nehme an, er hat gewusst, wer Maria war, aber wahrscheinlich haben sie sich nicht so gut gekannt. Auf einmal steht diese junge Frau hier und sie spricht davon, dass der Engel Gabriel auch bei ihr war und dass der Engel Gabriel auch ihr eine Schwangerschaft, einen Sohn angekündigt hat. Und da müssen bei ihm alle Münzen gefallen sein, dass Gott hier etwas Größeres tut, als nur eine kleine Familiengeschichte, einem alten Ehepaar mit Kinderwunsch ein Kind zu schenken. Das heißt, zweitens hat er nachgedacht über die Worte Gabriels über Marias Sohn. Sein Name sollte Jesus sein. Er wird der Sohn des Höchsten sein und der Höchste ist ja eindeutig Gott. Der Sohn Gottes, was bedeutet das? Er würde den Thron Davids, seines Vaters, bekommen und ein Königtum ohne Ende. Was bedeutet ein Königtum ohne Ende? Jeder König hat ein Ende. Ein Königtum ohne Ende. Und drittens dachte er nach, weil er ja Priester war, über die Worte der Propheten. Denn die Worte der Propheten hatten viel geredet über diesen Nachfolger von David, der kommen würde. Und ich stelle mir das so vor, dass er jetzt diese 3 Monate, das letzte Trimester von der Schwangerschaft Elisabeths, Maria war ja da, um sich um die Elisabeth zu kümmern, er hat wahrscheinlich viel frei gehabt, dass er nachdenkt, über diese 3 Dinge, dass er dann betet, dass er spazieren geht, dass er in den Propheten liest, dass er wieder nachdenkt, betet, spazieren geht, liest, nachdenkt, betet, spazieren geht, liest. Glaubst du, es war eine verschwendete Zeit, diese 10 Monate Schweigen? Ich glaube nicht, weil er einen Schatz entdeckt hat, einen gewaltigen Schatz. Und da möchte ich zum ersten Mal innehalten und fragen, was diese alte Geschichte für uns heute bedeuten könnte. Ich mache mir Sorge, dass wir zu beschäftigt sind. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Viele von uns spüren auch Druck, gerade beruflich. Es gehört zum guten Ton, dass man etwas tut. Und weil wir so in Bewegung sind, sind wir auch in der Freizeit oft noch in Bewegung. Dann gibt es sowas wie Freizeitstress. Ich muss heute noch auf diesen Berg, ihr kennt es, wenn es gerade geschneit hat. Dann gibt es so etwas wie eine Unterhaltungsindustrie. Die hat es vor 100 Jahren noch nicht gegeben. Ein Milliardenwirtschaftszweig, der sich zum Ziel gesetzt hat, uns zu unterhalten. Und ich frage mich, wo da die Ruhe bleibt. Das Stillsein. Wann bist du zum letzten Mal für eine Stunde, nicht 10 Monate, sondern für eine Stunde damit beschäftigt zu gewesen, nachzudenken, wie Gott gerade wirkt? Wie Gott gerade in deinem Leben wirkt oder wie Gott gerade in der Welt wirkt? Dir die Frage zu stellen, Gott, was tust du gerade in meinem Leben, in dieser Welt? Und ich möchte uns einladen, dass wir das zu Weihnachten tun. Wenn ihr richtig liegt, dann ist Weihnachten die einzige Zeit des Jahres, wo wirklich viele die Möglichkeit zur Ruhe auch bekommen. Und ich möchte dich einladen über Weihnachten, dass du eine stille Zeit verbringst, ob es eine Stunde ist oder ein Nachmittag oder ein Spaziergang im Wald, vielleicht sogar ein ganzer Tag. Stille, um in der Stille auf Gott zu schauen. Ich denke, die 10 Monate für Zacharias waren keine Strafe, obwohl es sich wahrscheinlich so angefühlt hat, sondern ein Geschenk, ein gewaltiges Geschenk und ein Segen für ihn. Und wir steigen ein in den Text im Lukas-Evangelium, da sind die 10 Monate fast vorbei. Wir steigen ein noch im ersten Kapitel und sind heute Vers 57 bis Vers 80, haben wir da als unseren Text. Und der hat grob 2 Bereiche. Einmal eine Familiengeschichte, Vater, Mutter, Kind und dann ein triumphales Lied des Glaubens, das der Vater der Familie singt. Ich möchte beginnen mit der Familiengeschichte, Vers 57. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar einen Sohn. Gottes Wort erfüllt sich. Sie ist schwanger geworden, sie gebiert einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe und sie freuten sich mit ihr. Gott hat ein weites Herz, er hat tiefes Mitgefühl mit Elisabeth und Zacharias und ihrem Wunsch nach einem Kind, nach einem Sohn. Er hätte auch ein anderes Ehepaar aussuchen können für dieses besondere Kind. Aber er schenkt es ihnen und die Freude ist groß, nicht nur bei ihnen, sondern auch bei allen Nachbarn und Verwandten. Und es geschah am 8. Tag, da kamen sie, die Nachbarn und die Verwandten, das Kind zu beschneiden. Das war eine jüdische Tradition. Und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Das wäre die 2. jüdische Tradition gewesen. Wenn ein Vater einen erstgeborenen Sohn bekam, dann wurde er mit dem Namen des Vaters benannt. Aber hier brechen sie mit der Tradition. Und sie nannten es, die Nachbarn, nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Und seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, niemand ist in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wolle, dass er heißen sollte. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb darauf, Johannes ist sein Name. Und sie wunderten sich alle. Ein Tauziehen um den Namen. Die Familie möchte ihn Zacharias nennen, eh klar. Die Mutter sagt, nein, er soll Johannes heißen. Sie sagen, es gibt aber niemanden in deiner Großfamilie, der so heißt. Also soll der Vater entscheiden. Und Zacharias schreibt, weil er nicht reden kann, Johannes ist sein Name. Und das sorgt für riesiges Aufsehen. Aber das Aufsehen wird gleich noch maximiert, denn jetzt geschieht Folgendes. Sogleich aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Jetzt hat sich alles erfüllt, was Gabriel vorhergesagt hat. Der Sohn ist hier und er wurde Johannes genannt. Und in dem Moment des Gehorsams von Zacharias kann er wieder reden. Und er sagt nicht, bitte kommt morgen um 3 Stunden vor Sonnenuntergang wieder und ich werde euch alles erzählen, was ich gelernt habe, sondern es bricht in diesem Moment aus ihm heraus. Er lobt Gott vor der Familie, vor den Verwandten. Er wird mit Heiligem Geist erfüllt als der Letzte der Familie. Johannes war der Erste, Elisabeth die Zweite, der Vater der Dritte. Und er singt darüber, was er gelernt hat. Er singt über den Schatz, den er entdeckt hat. In den Versen 65 und 66 lesen wir über die Reaktion auf sein Lied und deswegen möchte ich die am Schluss ansehen. Das Lied selbst finden wir in den Versen 68 bis 79. Und bevor wir jetzt hören, was Zacharias entdeckt hat, welchen Schatz er gehoben hat über diese zwei außergewöhnlichen Kinder, eines geboren und eines noch ungeboren, möchte ich noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns das Lukas-Evangelium gegeben hast. Und wir danken dir für die vielen Lieder zu Beginn, die die Freude ausdrücken. Und wir danken dir für dieses zeitlose Lied, wo Zacharias singt über seinen Sohn und über den Sohn, der noch geboren werden soll. Und wir bitten dich, dass all das, was Zacharias an diesem Tag erfüllt hat, Glaube und Freude und Staunen und der tiefe Wunsch, dich anzubeten, dass du uns auch jetzt damit erfüllst und dass wir in sein Lied einstimmen, dass wir staunen über das, was du getan hast und vorhattest mit diesen zwei Kindern. Bitte erfülle jetzt auch uns mit deinem Geist und lass uns deine Stimme hören. Amen. Das Lied hat 2 Strophen. Es ist ein kurzes Lied. Manche deutsche Dichter haben viel längere Lieder geschrieben. Paul Gerhardt, der hat manchmal 14, 16 Strophen. Es sind nur 2 Strophen. In der ersten Strophe, Vers 68 bis 75, singt Johannes über das Volk Israel. Er singt über die ganze Nation. Und die Verben in dieser Strophe sind in der Vergangenheitsform. Das heißt, er blickt zurück. Wir merken das auch daran, dass er von Abraham spricht, von David, von den Vätern, von den Propheten. Er blickt zurück auf die Versprechen, die Gott gegeben hat, über ein Jahrtausend. Und er sagt, jetzt erfüllen sie sich. Und in der 2. Strophe spricht er über sein Kind. Singt er über Johannes. Und die Verben sind Zukunftsform. Er schaut nach vorne, was Gott tun wird, dass ein neuer Tag anbricht. Und wisst ihr, was so wunderschön auch an dieser Geschichte ist, sind die Namensbedeutungen. Die Personen, die hier vorkommen, haben Namen von Gott bekommen. Johannes und Jesus sowieso, die wurden ja von Gott benannt. Aber Zacharias und Elisabeth hat Gott handverlesen als Eltern von Johannes. Und Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich. Und Elisabeth bedeutet, Gott ist treu. Er erinnert sich an seine Versprechen, er ist treu, er hält sein Wort. Und im Blick nach vorne, Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Und Jesus bedeutet, Gott rettet. Und das Thema dieses Liedes, das Schlüsselwort, das 5-mal vorkommt, ist auch Rettung oder Erlösung. Beginnen wir in Vers 68 oder in Vers 67. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, weil er sein Volk besucht und ihm Erlösung gebracht hat. Hier haben wir gleich mehr Fragen als Antworten, aber das ist ja das Tolle, wenn etwas beginnt, soll ja Neugierde geweckt werden. Und die Frage hier ist gleich, Gott besucht sein Volk. Wie besucht er sein Volk? Und Gott, der Besucher, bringt ein Geschenk mit, er bringt Erlösung mit. Aber Erlösung wovon? Erlösung ist ein Wort vom Sklavenmarkt. Stellt euch vor, einen Markt, wo Menschen als Sklaven verkauft wurden, Hunderte. Erlösung ist das Wort dafür, dass jemand kommt und diese Sklaven kauft, sie befreit. Befreiung wäre ein anderes Wort. Damit endet ein großes Übel. Oder wenn man es positiv formulieren möchte, damit kriegen sie das, was sie am meisten brauchen. Freiheit von der Sklaverei. Was brauchst denn du am meisten? Wenn du dir ein Übel aussuchen dürftest in deinem Leben oder in dieser Welt, das du beenden könntest, was wäre das? Ich glaube, viele würden heute sagen, die Pandemie. Alles weg. Masken, Impfpflicht, Lockdowns. Manche würden persönlicher antworten. Krankheit, Schmerz, vielleicht nicht einmal die eigene, sondern von Menschen, die man liebt. Jemand, der körperlich leidet seit vielen Jahren oder psychisch leidet seit Jahrzehnten. Wenn man von diesem Übel erlöst werden könnte, wie gewaltig wäre das? Andere würden vielleicht sagen, dass Einsamkeit endet, dass man nicht mehr alleine ist. Dieses Lied von Zacharias hier geht über die ultimative Erlösung. Und er wird uns sagen, welche das ist. Vers 69. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen mächtigen Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hat. Dieser Retter ist ein Nachkomme Davids. Und die Propheten haben das vor langer Zeit angekündigt. Und da möchte ich euch von Dutzenden Stellen nur eine vorlesen, aus Jesaja 9. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über seinem Königreich es zu festigen, von nun an bis in Ewigkeit. Ein ewiger König auf Davids Thron. Aber kennt ihr den Vers, der unmittelbar vor diesem Vers kommt, den ich gerade vorgelesen habe? Denn ein Kind ist uns gegeben, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ich würde meine Hand dafür hergeben, dass der Zacharias in 10 Monaten diese Stelle gefunden hat. Über ein Kind, das kommt. Ein Kind, das starker Gott genannt wird. Ein Kind, das auf den Thron Davids sitzen wird. Zacharias hat verstanden, dass der Sohn Marias am Ende des ersten Trimesters dieser mächtige König ist. Was wird er tun, dieser mächtige König? Einen, Vers 71, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und aus den Händen aller, die uns hassen. So erbarmt sich Gott unserer Väter und gedenkt seines heiligen Bundes. Er denkt an den Eid, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, uns zu retten aus der Hand unserer Feinde. Das Volk Israel hatte fast immer Feinde. Die hatten eine ganz schlimme Geschichte als Volk, eigentlich bis heute. Aber es gab einen Lichtblick und das war die Zeit der Regentschaft Davids. Da haben sie es ihren Feinden gezeigt. Das heißt, für das Volk Israel war die Königsherrschaft von David das Gleiche, was für alle österreichische Fußballfans Cordoba ist. Ein Moment in der Vergangenheit von Herrlichkeit, der nie wieder zurückkommen wird. Aber Zacharias sagt, er kommt wieder. Und nicht nur für 40 Jahre, sondern für die Ewigkeit. Er spricht hier von Abraham, ein Eid, ein Schwur, den Gott Abraham geschworen hat. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, welchen er meint, aber einen möchte ich euch vorlesen. Aus 1. Mose 22, Abraham war gerade am Gebirge Moria, wollte Isaak opfern. Gott rettet den einzigen Sohn und spricht dann zu Abraham. Weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen und in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. In deinem Nachkommen. Einzahl. In einem Nachkommen von Abraham wird Segen liegen für alle Nationen. Und Zacharias sagt hier, das geschieht jetzt. Dieser eine Nachkomme, der zum Segen für alle Völker sein wird, wächst in Maria heran. Was ist das Ziel? Vers 75. Damit wir ihm in seiner Gegenwart ohne Furcht dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle unsere Tage. Er war ein Priester. Gott zu dienen in seiner Gegenwart, das war sein Herzenswunsch. Aber ohne Furcht? Die Priester haben gezittert, wenn sie in den Tempel gingen. Und wenn einmal im Jahr der Hohepriester in das Allerheiligste ging, dann mit einem Seil am Fuß und mit Glöckchen am Gewand, damit, wenn man die Glöckchen nicht mehr hören würde, man ihn herausziehen könnte. Ohne Furcht. Wieso ist es furchtvoll, in Gottes Gegenwart zu treten? Er sagt es hier, weil Gott heilig und gerecht ist. Und erst wenn wir heilig und gerecht sind, können wir ohne Furcht in seine Gegenwart kommen und ihm dienen. Wir sind Sünder, sagt er hier. Wir sind nicht heilig und nicht gerecht. Und lasst uns da kurz stehen bleiben. Es gibt Dinge in meinem Leben, für die ich mich schäme. Ich würde versinken, wenn ihr sie wüsstet. Das sind die Sünden, für die ich mich schäme, die mir bewusst sind. Und die hast du auch. Auch in deinem Leben gibt es Dinge, du würdest versinken, wenn andere das sehen könnten. Dann gibt es Dinge in meinem Leben, für die ich mich nicht schäme. Aber dann komme ich immer wieder mal drauf, eigentlich sollte ich mich schämen für sie. Das sind die Sünden, die mir nicht bewusst sind. Und dann gibt es wahrscheinlich die größte Sünde in meinem Leben, das ist Unglaube. Unglaube. Wenn ich ohne Gott etwas machen will, wenn ich sage, das schaffe ich allein, ich brauche dich nicht, wenn ich seinem Wort nicht vertraue. Und weil wir alle so sind, mit Dingen zum Schämen, für die wir uns schämen sollten, und mit Unglaube, können wir eben nicht ohne Furcht ihm dienen. Und auch nicht alle unsere Tage, das klingt lang, für immer. Wie ist es möglich, dass Zacharias davon spricht, dass wir ohne Furcht ihm dienen werden? Das ist möglich, weil er eine gewaltige Neuerung am Horizont sieht und die hat mit diesen zwei Kindern zu tun. Vers 76, und ich weiß nicht, ob er es da einfach ihm zuspricht, aber es wäre so schön, wenn er ihn halten würde. Väter halten ihre Söhne ja gern. Vielleicht hält Zacharias Johannes und sagt, und du Kind wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Er hat den zweiten Platz. Jesus hat den ersten Platz. Er ist der Sohn des Höchsten. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen, um ihn den Weg zu bereiten und sein Volk zu der Erkenntnis zu führen, dass es durch Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Die Erlösung, die Befreiung, die Rettung, die diese Kinder bringen, ist die Vergebung der Sünden. Das war ihr größtes Problem und das ist unser größtes Problem. Unser größtes Problem ist nicht die Pandemie. Und ihr größtes Problem war nicht die römische Besatzungsmacht. sondern unser allergrößtes Problem ist unvergebene Sünde, weil sie von Gott trennt, weil sie die Beziehung zu ihm kappt. Und wenn wir Sünde zudecken, dann werden wir elend und schwinden dahin. Aber wenn wir sie bekennen, dann empfangen wir Vergebung und Leben auf. Und Johannes sagt er hier, mein Kind, du hast die Aufgabe, das Volk darauf vorzubereiten, dass jemand kommt, der Sünden vergibt. Lukas 3, Vers 3. Und Johannes kam in die Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und wenn du die Evangelien kennst, dann weißt du, wie Johannes den Menschen ins Gewissen gesprochen hat. Knallhart, scharf. Er wollte es ans Tageslicht zerren, dass sie Sünder sind und Vergebung brauchen. Und dann sagt er, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er wollte ihnen nicht ein schlechtes Gewissen machen, er wollte sie hinführen zu dem, der Sünden vergibt. Und all das hat Zacharias erkannt, lange bevor irgendetwas davon geschehen ist. Der eine ist gerade eine gute Woche alt, der andere ist in der 15., 16. Schwangerschaftswoche. Das ist gewaltig, oder? Was ist mit dem anderen Kind? Vers 78, mit Jesus. Weil unser Gott voller Güte und Erbarmen ist, wird das aufgehende Himmelslicht aus der Höhe uns besuchen, um denen zu leuchten, die in Finsternis und im Schatten des Todes sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Das ist reine Poesie mit dem schönsten Inhalt. Weil unser Gott voller Güte und Erbarmen ist, weil Gott ein weites Herz hat, weil er großzügig ist, weil sein Herz mit radikaler Liebe zu uns, den Sündern, erfüllt ist, macht er was? Schickt er einen Besucher, das aufgehende Himmelslicht aus der Höhe. Das ist natürlich eine Metapher. Jesus ist nicht gekommen als fallender Stern, sondern als Kind in Maria. Aber er spricht hier vom Aufgang der Sonne. Geh mal spazieren die nächsten Tage. In Tirol kann man ausschlafen im Winter und trotzdem einen Sonnenaufgang sehen. Das ist gewaltig, oder? Die Sonne geht auf, die Finsternis wird vertrieben. Durch Jesus, sagt Zacharias hier. Das Licht scheint in der Finsternis, wird Johannes, der Evangelist, später sagen. Um denen zu leuchten, die in Finsternis und im Schatten des Todes sitzen. Finsternis ist Gottesferne, ist Sündenfülle. Und der Schatten des Todes ist genau das, was der Schatten des Todes ist. Wir gehen auf ihn zu. Und natürlich hat Zacharias nicht die Details erkannt, aber er hat erkannt, dass dieses Kind in Maria die Finsternis vertreiben wird. Er hat die Kreuzigung nicht in ihrer Form, aber in ihrem Effekt, in der Sündenvergebung vorhergesehen. Und er hat die Auferstehung nicht in ihrer Form, aber in ihrem Effekt, keine Angst mehr vor dem Tod, vorhergesehen. Es ist unglaublich, was man alles entdecken kann, wenn man 10 Monate... Die Reaktion ist auch dementsprechend. Und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten. Und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn des Herrn Hand war mit ihm. Komm zum Ende. Was mich so bewegt hat diese Woche, weil die Zeit, in der wir leben, ja deprimierend ist. Man findet kaum etwas Gutes in der Gegenwart. Was mich so bewegt hat, war, dass Zacharias nicht gesehen hat, wie sich all das Gute erfüllt. Der war ja schon alt. Wahrscheinlich ist er auch nicht so alt geworden, dass er seinen Sohn predigen gesehen hat oder dass er Jesus erlebt hätte. Aber das hat er nicht gebraucht. Schon hier, wenige Tage nach der Geburt seines Sohnes, singt er schon ein triumphales Lied, weil er weiß, Gott hat gesprochen. Und was Gott gesprochen hat, ist durch nichts aufzuhalten, das wird kommen. Er sieht nichts, Er sieht ja wirklich nichts. Was kann man sehen in einem 8 Tage alten Kind und einem nicht einmal gewölbten Bauch? Aber er hat alles gehört und hat alles geglaubt, was Gott durch die Engel und die Propheten gesagt hat. Er ist außergewöhnlich, weil er sich vom Unglauben zum Glauben bewegt hat. Er wurde rehabilitiert und er ist wirklich ein außerordentlicher Mann. Er weiß, wenn er dieses Lied singt, ein Retter kommt aus dem Haus Davids. Ein Nachkomme Abrahams, ein ewiger König, ein Sohn des Höchsten. Er bringt Vergebung der Sünden, das, was wir am meisten brauchen. Er bricht Licht in die Finsternis, er vertreibt die Angst vor dem Tod. Er hat nichts gesehen. Und auch wir haben ja nichts gesehen. Aber er hat alles geglaubt. Und er lobt Gott. Und ich möchte dich einladen zu Weihnachten, dass du ein paar kontemplative Stunden verbringst. Nicht 10 Monate. Niemand würde das freiwillig machen. Aber eine kurze Zeit. Und dass du darüber nachdenkst, was Gott gerade tut. Und dass du vor allem Gottes Wort ansiehst und alles glaubst, was Gott gesagt hat. Besonders über das, was noch vor uns liegt. Wir haben gewaltige Versprechen, die noch vor uns liegen, über die wir heute schon triumphierend singen dürfen, weil sie geschehen werden, weil Gott gesprochen hat. Ich möchte einige kurze Stellen zum Ende aus Jesaja vorlesen, an die wir glauben. Der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben. Siehe, und die Musiker können gerne schon kommen. Danke. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Juble, du Himmel! Denn der Herr hat es getan, jauchzt ihr Tiefen der Erde, brecht in Jubel aus ihr Berge, du Wald und all ihr Bäume darin. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Amen.